Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir machen weiter mit dem Heiligen Katechismus. Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Wir sind schon bei der 36. Frage. Und ja, eine spannende Frage, möchte aber vorher noch beten. Ich finde diesen Gedanken sehr schön. Wenn das jemand später mal vielleicht als Podcast anschaut, dass man da auch eine Gebetsgemeinschaft ist sozusagen. Ich spüre das täglich, wie groß die Auswirkungen des Gebetes sind. Der ganze Kampf zwischen Himmel und Hölle geht um das Gebet, sagt der heilige Nilus, bitte für uns. Und wenn man da miteinander betet, füreinander betet, auch über die Ländergrenzen hinweg, ist das etwas Wunderschönes. Eine gute Bekannte aus den USA, die in Medjugorje wohnt, hat mich gestern kontaktiert von einem anderen guten Bekannten, der aus Kroatien kommt und in der Nähe von Medjugorje in Bosnien wohnt. Bosnien-Herzegowina ist jetzt plötzlich das Kind ganz schwer erkrankt und musste notoperiert werden. Habe ich das gleich weitergeleitet, auch sogar meine Freunde aus der großen Gruppe aus Australien, wo ich drin bin, haben mitgebetet und dann kommt die Nachricht, alles super geklappt, vergelt's Gott fürs Gebet. Ja, es ist nicht selbstverständlich und es ist so in der Gnadenökonomie, dass wir bitten sollen. Wenn wir darum bitten, dann bekommen wir auch. Ein kleines Stoßgebetlein kann eine Seele retten oder wie auch Jesus zur heiligen Faustina gesagt hat, ein Strohhalm mit Liebe aufgehoben. Wenn Sie irgendwo einen kleinen Müll sehen, und dann sagen sie, ja, nicht schön, wenn hier in der Kirche da dieser Zettel rumliegt oder etwas anderes, heben Sie das auf zur Ehre Gottes, machen Sie ein bisschen Ordnung, ein kleines Werk der Buße, das kann eine Seele retten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Jungfrau Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Ihr heiligen Apostel und Evangelisten, bittet für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heiliger Johannes Chrysostomus, bitte für uns. Heilige Bischöfe Patrick und Oliver, bittet für uns. Heilige Katharina von Alexandrien, bittet für uns. Heiliger Jean-Baptiste de La Salle, Schutzpatron der Lehrer und Erzieher, bitte für uns und für alle, die sich besonders an den Schulen auf der ganzen Welt bemühen, dass der heilige Glaube weiter verbreitet wird. Amen. Und wenn ich das jetzt bete und wenn Sie das dann hoffentlich auch mitbeten, wenn Sie die Sendung hören sollten, dann beten wir vor allem für alle, die die Sendung anhören oder alle, die beim Radio mithören und alle überhaupt. Wir können immer in der größten Meinung beten für alle Seelen aller Zeiten. Beim Gebet dreht es sich nur um Glauben und Vertrauen. Beten wir vor allem für die, die die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben und die, die im Glauben vielleicht etwas auf wackeligen Füßen stehen, dass sie gestärkt werden mögen. Die Frage 36 heißt: Wodurch ist der Mensch Gott ähnlich? Der Mensch ist durch seine mit Verstand und freiem Willen begabte geistige Seele Gott ähnlich. Das ist schon etwas Enormes, dass der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen ist. Man muss das natürlich schon auch noch einmal differenzieren und unterscheiden. Der Mensch vor der Sünde, der Mensch nach der Sünde, vor dem Sündenfall, wo der Mensch in und mit dem Willen Gottes zusammen gehandelt hat, wo es noch keine Sünde gab, keine Spaltung und Trennung gab, wo das Böse noch nicht in der Welt war. Da ist das schon noch einmal eine andere Stufe als jetzt, aber dennoch sind wir nach dem Abbild Gottes geschaffen, auch nach der Sünde. Den Verstand hat Gott uns gegeben, damit wir ihn erkennen. Den Willen hat Gott uns gegeben, damit wir ihn lieben. Das ist wieder ein weites Feld, diese Frage, und ich versuche das mal zu erklären von den verschiedenen Seiten her. Erst einmal natürlich die biblische Begründung. Genesis 9,6, erstes Buch Mose, erstes Buch der Bibel überhaupt. Nach Gottes Bild hat Gott den Menschen geschaffen. Klarer kann man das nicht mehr schreiben, wie der heilige Mose es bitte für uns. Die Seele eines jeden Menschen ist Gott ähnlich. Das Tier hat nicht diese unsterbliche Seele, ich werde das später noch ausführlicher darlegen. Gott ist Geist, die Seele ist auch ein Geist oder geistlich. Gott ist unsterblich, die Seele ist auch unsterblich. Materielle Dinge, die zusammengesetzt sind, aus Einzelteilen können zerfallen, verrotten, sterben. Etwas Geistiges kann nicht altern, sterben. Unsere Seele ist unsterblich. Keiner braucht sich grämen. Das Beste kommt zum Schluss. Hat ein Bekannter von mir, ein guter Freund, muss ich sagen, eben vor kurzem ganz begeistert gesagt von seinem Heimatpfarrer. Der hat da so schön drüber gepredigt. Schauen Sie mal her. Das ist wie beim Essen. Wir kämpfen uns durch die Gänge hindurch, wenn Sie mal wo eingeladen sind. Und dann ist vielleicht etwas dabei, was Ihnen nicht so schmeckt, was etwas bitter schmeckt. Aber gerade wenn Sie vielleicht mal in Italien sind, eben die Süßigkeit Dolci, das darf am Ende nicht fehlen. So ist das auch in unserem Leben. Wir kämpfen uns durch unser Leben durch. An jedem einzelnen Tag sammeln wir uns viele, viele Schätze für den Himmel. Gerade wenn wir eben die gute Meinung machen, wenn wir die Sakramente oft empfangen, den Heiligen Rosenkranz beten, das Beste kommt zum Schluss, eine unendliche Freude im Himmel, die niemals abnehmen kann, die sogar noch anwächst. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, was Gott denen schenkt, die ihn lieben. Gott hat freien Willen, die Menschenseele hat auch den freien Willen. Der Mensch ist ein natürliches Ebenbild Gottes. Dann ist noch, wie schon eben angedeutet, vor der Sünde, nach der Sünde im Paradies. Vor der Sünde hatten Adam und Eva die heiligmachende Gnade Gottes in ihrer Seele, das übernatürliche Leben der Seele. Und wir bekommen das wieder, wenn wir getauft werden. Die Taufe ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist auch eine Pflicht, eben für die Eltern ihre Kinder taufen zu lassen. Das ist auch eine Sünde, wenn man die Kinder nicht taufen lässt, für einen christlichen Menschen. Wir wissen nicht, wann jemand in die Ewigkeit eben übergeht. Immer wieder sterben auch Kinder, Jugendliche, Babys. Und ja, die Wassertaufe ist natürlich nach wie vor heilsnotwendig. Das ist schon klar, da ändert sich nichts dran. Der Mensch wird gerechtfertigt. Das, was Christus für uns gemacht hat, das wird dann dem Menschen eben geschenkt bei der Taufe. Und dann sind wir ein Gotteskind auf eine neue herrliche Weise und Gott noch viel ähnlicher durch die heiligmachende Gnade. Wir sind dann bekleidet mit der Heiligkeit Gottes selbst und auch ein übernatürliches Ebenbild Gottes. Natürliches Ebenbild Gottes ist jeder Mensch, weil jeder seine Seele hat. Übernatürliches Ebenbild Gottes werden wir durch die heilige Taufe. Nicht nur als Menschenkinder, sondern als Gotteskinder gingen Adam und Eva aus der Hand Gottes hervor. Deswegen auch die Mahnung dann, drittes Buch Moses, seid heilig, denn auch ich bin heilig. Ziel des katechetischen Unterrichts oder der Apologetik der Glaubensverkündigung ist ja, dass man eben auch die, die das noch nicht so erkannt haben, davon überzeugen möchte. Jetzt zähle ich mal viele verschiedene Punkte hier auf und hoffe, dass das eine, nicht weil ich jetzt irgendwie gut reden kann oder schlau bin, überhaupt nicht, sondern weil die Wahrheit eine große Überzeugungskraft hat, hoffe ich, dass das eben Menschen überzeugen kann vom heiligen Glauben und stärken kann. Wir haben schon gesagt, wir unterscheiden hier eben die grundlegende Ebenbildlichkeit der Natur nach, kann man sagen. Menschliche Natur hat jeder Mensch. Und dann noch eine Gleichgestaltung, die uns Gott noch viel mehr verähnlicht, der Gnade nach. Das ist eine reine Gnade, was in der Taufe passiert, und der Vollendung nach. Der Mensch hat diese geistigen Seelenkräfte, Verstand, freien Willen. Er kann die Wahrheit erkennen oder Wahrheit überhaupt. Er kann über sich selbst reflektieren und aus freier Entscheidung heraus handeln. Das Tier baut instinktiv sein Nest. Das ist auch schon spektakulär, finde ich, wie eben die Tiere spezialisiert sind. Die heilige Hildegard von Bingen, bitte für uns, sagt, viele Geheimnisse sind auch in den Tieren. Das ist auch wunderschön, so ein Nest eines Vogels oder ja, ich bin kein Spinnenfan, so ein Spinnennetz. Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Also wenn die Spinne, die winzig klein ist, ein riesengroßes Netz baut, woher weiß die Spinne, die viel, viel kleiner ist, wie sie das bauen muss und wo sie schon angelangt ist. Und dann hat das diese Symmetrie und diese Zweckmäßigkeit. Sehr beeindruckend, finde ich. Das machen die Tiere instinktiv. Der Mensch steht weit darüber, er entwickelt Wissenschaft, Kunst, Moralsysteme. Die Spinne baut das Netz nicht, weil sie ein Kunstwerk machen will, sondern weil sie das braucht, um zu überleben, um andere Tiere zu fangen, um eben Nahrung zu finden. Der Mensch hat die Freiheit, sich selbst zu verneinen oder bewusst das Gute zu wählen. Eine Wahlfreiheit, die Gottes eigener Freiheit nachgebildet ist. Ja, sich selbst verneinen, wenn man dann gegen seine Natur handelt oder sündigt. Der heilige Thomas sagt, der Mensch ist nach dem Bild Gottes erschaffen, insofern er Verstand, freien Willen hat und die Fähigkeit, aus sich selbst zu handeln. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir schließen dann diese Frage hier ab. Die besonderen Gaben, die Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten. Ein paar Punkte hier noch zur Vertiefung. Die Bibel sagt das schon, Jesus Sirach 17, der Verstand der ersten Menschen war sehr erleuchtet. Dies zeigte sich zum Beispiel daran, dass Adam imstande war, die Tiere super gut zu benennen. Er hat ihnen solche Namen gegeben, die ihr innerstes Wesen genau bezeichneten. spannend auch hier. Er erkannte auch durch den Antrieb des Heiligen Geistes die Unauflöslichkeit der Ehe. Das steckt im Menschen also drin von Anfang an, dass er erkennen kann, dass die Ehe unauflöslich ist. Das ist ja eine Aussage vom Konzil von Trient. DH 1798, Denzinger Hühnermann. Trotz des materiellen Fortschritts schreitet die Mehrzahl der Menschen in der Erkenntnis göttlicher Dinge natürlich nicht wirklich weiter in unserer Zeit. Es könnte hier einer sagen, ja, das stimmt ja gar nicht, was ihr hier schon wieder sagt. Die jetzigen Menschen sind doch am meisten erleuchtet. Wir haben so viele technische Erfindungen gemacht. Wir haben natürlich technische Erfindungen gemacht. Ob sie uns dann immer so gut tun, ist die nächste Frage. Und in der Erkenntnis göttlicher Dinge sind viele von uns gleichsam zu Analphabeten mutiert und in der wichtigsten Sache des Lebens oft sehr unwissend. Hätten die Menschen den sehr erleuchteten Verstand des Adam nicht verloren, muss man hier ganz klar sagen, so würden sie diese Erfindungen schon viel früher gemacht haben und noch viel andere Erfindungen dazu. Ob sie dann manches überhaupt gemacht hätten, das wäre die nächste Frage. Hat jemand zum Beispiel mal drüber spekuliert, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass man eben da Kernspaltung macht und an diese innersten Kräfte der Dinge herangeht, was dann auch die Atombombe eben möglich gemacht hat. Ein kluger, gläubiger Wissenschaftler hat gesagt, erste Überzeugung, dass das eben nicht der Wille Gottes ist, dass man das gemacht hat. Der Wille der ersten Menschen war nicht durch sinnliche Begierden geschwächt. Sie bemerkten nicht, dass sie unbekleidet waren, so wie, ja, ist jetzt kein so guter Vergleich, aber das Tier fühlt sich auch nicht nackt. Das Tier ist so, wie es ist. Der Hund hat sein Fell und er fühlt sich gut dabei, weil nichts Böses in ihm ist. Der Mensch war bekleidet mit der heiligmachenden Gnade vor der Sünde wie mit einem Gewand. Und als diese dann verschwunden war, hat er seine Nacktheit gespürt. Man kann also sagen, das muss Adam und Eva wohl einen schweren Kampf gekostet haben, dann sich zu sündigen. Weil sie ganz genau gewusst haben, was das für eine Tragweite haben würde. So wie es uns, man kann das ein bisschen dann noch umdrehen sozusagen, oftmals viel kostet, das Gute zu tun und uns zu überwinden. Die Bibel hat das schon gesagt, hier auch Buch der Weisheit 2, Gott hat den Menschen unsterblich erschaffen. Dass der Leib des Menschen nicht sterben sollte, folgt schon daraus, dass Gott den Tod als Strafe androhte. Gott hat ja ganz klar gesagt vom Baum der Erkenntnis, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben, Genesis 2. Und das ist hier auch dann klar, dass das der leibliche Tod ist, der gemeint ist, nicht der geistige Tod. Seele ist unsterblich. Gott hat dann nach dem Sündenfall gesprochen, Staub bist du, zum Staub sollst du zurückkehren. Der Körper des Menschen ist dadurch sterblich geworden und wird zum Staub zurückkehren. Im Paradies war es perfekt. Der heilige Augustinus sagt, die Arbeit machte ihnen Freude und hinterließ nicht die geringste Müdigkeit. Keine Ermüdung zwang den Menschen damals zur Ruhe. Kein Schlaf kam über ihn wider seinen Willen, sagt heiliger Augustinus. Und die Tiere waren im Paradies wie gezähmt ihnen gegenüber. Genesis 2,19, sie hatten die Herrschaft über die Tiere. Das ist schon auch ein bisschen etwas Gruseliges, dass die Tiere sich gegenseitig auffressen und ja. Es ist uns ja auch eine Zeit jetzt prophezeit, wo wieder dann die Tiere auch in Frieden leben. Ich kann mir das ist jetzt meine persönliche Vorstellung, kann man glauben oder auch nicht, der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens steht bevor. Maria sagt das ganz klipp und klar in Fatima, ihr unbeflecktes Herz wird triumphieren. Und dieser Triumph wird meiner bescheidenen Meinung nach ein so gewaltiger, großartiger Triumph sein, dass es nicht nur ein bisschen verbessert ist, aber so chaotisch weitergeht, sondern ja, dass Jesus, wie auch immer, in einer gewaltigen Art und Weise alles neu macht. Vielleicht erleben wir dann das sogar noch selbst, was hier beim Propheten Jesaja steht im 11. Kapitel. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein. Kalb und junger Löwe werden miteinander weiden und ein kleiner Knabe wird sie führen. Eine gewaltige Verheißung eines Friedensreichs, sage ich mal. Und das ist ja auch noch nicht gekommen. Also bei uns funktioniert das nicht. Seit der Zeit des Propheten Jesaja hat das nie funktioniert, sozusagen, dass eben das Lamm beim Wolf wohnt und dass der Panther der Babysitter für das Böcklein ist. Und dann ist das auch noch spannend hier, wir haben das alles schon benannt. Die Freiheit von Leiden und. Aber hier dann vor allem auch noch eingegossenes Wissen natürlicher und übernatürlicher Wahrheiten. Da spricht man auch in der katholischen Theologie von dieser Uroffenbarung. Also die erste göttliche Offenbarung, die Gott den Stammeltern der Menschheit, Adam und Eva, vor dem Sündenfall unmittelbar danach auch noch zuteil werden ließ. Das ist sehr, sehr spannend. Das können wir nicht genau nachvollziehen, da kann man nur spekulieren. Man kann natürlich darüber nachdenken, wenn sie in Gott leben, wie wir das auch nach der Taufe können, wenn Gott im Paradies wandelt und wenn sie mit Gott auf Du und Du sind, dass er ihnen viele Dinge offenbart hat oder ja, das gar nicht groß sagen musste, dass wir in sie hineingelegt hat. Das ist auch spannend. Diese Uroffenbarung, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis der Schöpfung, moralische Dinge, Gut und Böse, die ursprüngliche Rechtsordnung, das Verhältnis zu Gott, dann natürlich auch das Bewusstsein um den Verlust des Gnadenstandes und spannend hier das Protoevangelium, die erste Heilszusage. Das ist so wunderbar, wie Gott daneben in Genesis 3,15 den Sieg der Nachkommenschaft der Frau über die Schlange ankündigt. Die Frau und ihre Nachkommenschaft, also Maria und die Kinder Mariens, die Frau wird eben der Schlange den Schädel zertreten. Das ist dann auch auf verschiedene Art und Weisen ausgelegt worden. Das ist die Frau, das ist die Kirche. Die schönste, tiefste Interpretation ist für mich die mit Maria. Denn wenn dann mal die heilige Maria ihre große Macht bei Gott zeigt, dann wird vielleicht, wenn es gerade besonders schwierig ist, das wissen wir auch nicht genau, dann wird man mal sehen, wie groß die Mutter des Erlösers ist im Heilsplan. Das wird dann schon ein bisschen theologisch hier, ein bisschen sehr theologisch, ich schließe das hier dann mal ab, dass eben diese Uroffenbarung etwas anderes ist natürlich als die natürliche Gotteserkenntnis. Das erste Vatikanische Konzil sagt, dass der Mensch mit seinem Verstand durch die Schöpfung mit Sicherheit Gott erkennen kann. Das ist hier was anderes, aber diese Uroffenbarung, das ist dann ein übernatürliches Handeln Gottes, der Gott eben aktiv persönlich Dinge geoffenbart, also mitgeteilt hat. Da haben manche dann darüber nachgedacht, diese Uroffenbarung, dass das auch ein Grund sein kann, warum in nicht-christlichen Religionen oder in indigenen Kulturen richtige Elemente drin sind. Monotheismus, es gibt nur einen Gott, Moralvorstellungen, Opfergedanken, ein Opfer ist eine wertvolle Gabe für Gott, natürlich dann verzerrte Opfer, aber dass man Gott Opfer darbringt, wir können Gott jederzeit geistige Opfer darbringen, Gebet, Fasten, mal auf den eigenen Willen verzichten. Das ist immer so das größte Opfer. Der Weltkatechismus ist da etwas zurückhaltend, obwohl er das natürlich auch in der Sache bestätigt. Gott wollte, da er den Weg zum übernatürlichen Heil aufschließen wollte, eben sich von Anfang an schon den Stammeltern kundmachen. Er hat sich von Anfang an schon den Stammeltern kundgetan. Man kann zusammenfassen, dass die übernatürlichen Gaben verloren gegangen sind. Die waren kaputt. Die Unsterblichkeit und so weiter. Die natürlichen Gaben sind deutlich geschwächt. Wir werden dann auch hören, dass diese Ursünde nicht auf die ersten Menschen beschränkt geblieben ist. Adam und Eva haben allen Menschen geschadet, sozusagen Maria ausgenommen. Wir sind am Ende angekommen dieser Folge. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Der Segen und Schutz Gottes möge Sie stets begleiten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Dritter und letzter Teil dieses Vortrags, die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Wir haben eben darüber reflektiert, dass der Mensch diese unantastbare Würde hat. Ich habe versucht, ein bisschen ein Plädoyer für den Schutz des ungeborenen Lebens zu halten, über den hippokratischen Eid der Ärzte gesprochen. Das wäre dann eben nicht vollständig, wenn man nicht sagen würde, dass dieser klassische Eid dann natürlich modifiziert wurde. Der klassische Eid, da würde ich jetzt auch nicht drauf schwören, ich schwöre Apollon, dem Arzt, Asklepios, Hygieia, Panakaia, sowie allen Göttern und Göttinnen, die ich als Zeugen anrufe, da schwöre ich nicht drauf, auf diese angeblichen Gottheiten, die keine Götter sind, hat man ein Genfer Gelöbnis eben geschrieben, das dann 1948 vom Weltärztebund beschlossen wurde. Das wurde eben auch mehrfach dann revidiert. Ja, aber was da durchaus noch drin ist, ist eben Menschlichkeit, Würde des Patienten, höchster Respekt vor dem menschlichen Leben. Beten wir doch mal ein, gegrüßet seist du Maria für alle Ärzte, Lebende und Verstorbene. Beten ist immer gut. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Unsere liebe Frau von Guadeloupe, Beschützerin der Ungeborenen, bitte für uns. Sehr oft kommt vor bei den Zitaten, wir kommen zurück zum Punkt, dass der Mensch auch als Verwalter der Schöpfung, Stellvertreter, Mitgestalter Gottes ist. Der heilige Johannes Chrysostomus heißt nicht umsonst, Goldmund sagt so genial, Gott hat den Menschen in die Welt gestellt wie einen König und seinen Stellvertreter, auf dass er die Schöpfung in Weisheit und Heiligkeit regiere. Wir haben gesagt, haben wir schon mal kurz angesprochen, dass der Mensch eben dann durch die Taufe und durch die Sakramente neu gestaltet wird. Da Der Mensch ist berufen, göttliches Leben in sich aufzunehmen. Der Mensch ist sogar berufen, sich mit Gott selbst zu verbinden in der Heiligen Kommunion. Kann man nur staunen. Der Mensch ist berufen zur Vergöttlichung sozusagen. Dann wird das Ebenbild Gottes ganz besonders eben dargestellt. Ein Heiliger, der durch jahrzehntelanges Gebet und Barmherzigkeit, durch Buße auch, Fasten, ich verzichte auf Dinge, die mir eigentlich erlaubt sind, eine tiefgreifende innere Ruhe, Demut und Liebe ausstrahlt, zeigt, wie die Natur des Menschen von göttlichem Leben durchdrungen wird. Ist sehr schön hier. Der heilige Athanasius der Große, bitte für uns, sagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Und an den Heiligen sehen wir, dass das wirklich das normale Maß massiv übersteigt, diese Tugenden, dass das ohne die Gnade Gottes auch gar nicht möglich wäre. Dass Gott aberwitzigsten Wunder macht. Vor kurzem wieder etwas gelesen vom heiligen Josef von Cupertino. Bitte für uns, Schutzpatron auch der Studenten besonders. Der eben, und das ist keine Märchengeschichte, das haben unzählige Leute unter Eid ausgesagt, eben geschwebt ist. Während der heiligen Messe, die er zelebriert hat, durch die Kirche geflogen ist. Man hat das dann minutiös auch untersucht von der Kirche her. Er musste sehr viel dulden. Und ja, ganz, ganz spannend, was Gott sich da ausdenkt. Der Mensch hat also die Würde einer Person. Der Mensch ist nicht bloß etwas, der Mensch ist jemand. Der Mensch ist fähig, sich zu erkennen, über sich selbst zu verfügen und sich frei hinzugeben und in Gemeinschaft mit anderen Personen zu treten. Der Mensch ist durch die Gnade zu einem Bund mit seinem Schöpfer berufen. Katechismus 357. Ich möchte hier noch ein bisschen den Menschen mit dem Tier vergleichen. Wir hören das ja so oft, der Mensch stammt vom Affen ab, Affe 2.0, halt ohne Behaarung, aber sonst sind wir eigentlich nur der Affe 2.0. Das stimmt einfach nicht. Und das versuche ich hier noch etwas zu begründen. Das Tier ist Schöpfung Gottes. Der Mensch ist Bild Gottes. Ich habe schon gesagt, die Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten kognitiver Art, sozialer Art. In manchem sind sie uns überlegen. Sie können fliegen, können wir nicht, ohne Hilfsmittel. Sie bauen komplexe Bauten. Sie trauern auch um Artgenossen. Sie nutzen Werkzeuge, sie hauen mit einem Stein irgendeine Frucht auf, leben in sozialen Gefügen. Bestreitet niemand, aber der große Unterschied sind die Grundlagen des geistigen Lebens. Das Tier hat den Intellekt, der Mensch hat abstraktes Denken und Selbstreflexion. Beispiel, ein Schimpanse kann lernen, ein Werkzeug zu nutzen. Er schlägt mit einem Stein auf eine Kokosnuss, bis sie aufspringt. Das Tier macht das auch oft durch Versuch und Irrtum, Nachahmung. Das Tier handelt immer eben durch einen unmittelbaren Impuls seiner biologischen Bedürfnisse, Instinkte, Nahrungstrieb. Schutztrieb, Fortpflanzungstrieb. Das Tier denkt auch nicht nach und reflektiert nicht über den abstrakten Begriff eines Werkzeugs oder die Ethik seines Handelns. Es gibt auch kein böses Tier, weil das Tier eben nicht den freien Willen hat und sich nicht freiwillig entscheiden kann, Böses zu tun. Der Mensch ist fähig zur Selbstreflexion und zum abstrakten Denken. Er fragt nach dem Warum, erforscht Naturgesetze und so weiter. Er macht also abstrakte Dinge, die keinen unmittelbaren Überlebensnutzen haben. Eine Symphonie komponieren hat keinen unmittelbaren Überlebensnutzen. Er erkennt das Wahre als Wahrheit. Er erkennt das Wahre als Wahrheit. Das ist ja auch unter großem Angriff das Thema Wahrheit, das mal gehört von einer katholischen Universität, die dann vom Staat sehr angegriffen wurde. Ihr sagt, dass es eine Wahrheit gibt. Das tolerieren wir nicht, das dulden wir nicht. Gott ist die Wahrheit selbst. Das Tier handelt nach dem Impuls, wie gesagt. Der Hund schnappt nicht nach der Wurst, weil er so erzogen wurde oder Angst vor Strafe hat, weil er weiß, dass es nicht erlaubt ist, auf den Tisch zu springen und da eben die kalte Platte zu schnappen. Das Tier greift zu, weil der Trieb siegt, nicht aus moralischer Einsicht. Das Raubtier ist nicht böse, wenn es ein anderes Tier eben frisst, und nicht gut, wenn es irgendwo dann die Nahrung mit seiner Familie teilen würde. Der Mensch hat eben geistige Entscheidungsfreiheit. Der Mensch kann auch gegen seine eigenen biologischen Überlebensinstinkte handeln, aus höheren moralischen oder geistigen Beweggründen. Ein Mensch, der sehr großen Hunger hat, denken wir an die großen Heiligen auch, der kann irgendwo in einem Strafgefangenenlager eben sein Essen herschenken oder teilen, auch wenn er selber fürchterliche Bauchschmerzen hat vor Hunger, weil er sieht, der andere ist krank, der braucht es noch dringender als ich. Der Mensch kann sozusagen eben gegen seinen Fresstrieb handeln. Der Märtyrer kann sein Leben opfern und hingeben, entgegen seinem biologischen Haltungstrieb. Das können die Tiere nicht. Der Mensch kann eben die Liebe noch ganz anders leben als das Tier. Das ist klar, Tiere haben Fürsorge, Tiere haben Bindungstriebe, Tiere kümmern sich um ihren eigenen Nachwuchs. Eine Tiermutter würde nicht wirklich eben ihr eigenes Kind töten lassen, abtreiben lassen. Dieses Verhaltensmuster beim Tier ist natürlich stark biologisch und hormonell gesteuert. Gibt es verschiedene Hormone, Oxytocin und so weiter. Der Mensch jedoch ist fähig zu selbstloser, uneigennütziger Liebe. Der Mensch kann einen Feind lieben, Fremden helfen, auch wenn er nie etwas zurückbekommt. Der Mensch kann vergeben. Das ist dann keine bloße Gefühlsregung mehr. Das ist keine bloße evolutionäre Zweckgemeinschaft mehr. Das ist eine freie Willensentscheidung. Sie sehen, da gibt es schon viel zu begründen, warum wir nicht der Affe 2.0 sind. Capax Dei, der Mensch ist eben in der Lage, Gott zu begreifen. Capax Dei heißt hier übersetzt, das ist so ein theologischer Merkspruch, fähig für Gott. Der Mensch ist fähig, Gott zu erkennen, Gott anzubeten, das Tier kann das nicht. Das Tier lebt sozusagen in seiner eigenen Welt, in seiner materiellen, immanenten Welt. Immanent heißt hier, ich finde, man muss immer die Sachen erklären, wenn man es sagt, das ist auch bei Ärzten so. Gibt für alles einen deutschen Namen. Immanent heißt, das Tier lebt halt in seiner Welt, wie man bei uns auch sagt, er lebt in seiner eigenen Welt. Das Tier lebt innerhalb seines Systems und das geht auch nicht darüber hinaus. Der Mensch ist offen sogar für das Höchste, für Gott. Dadurch, dass das Tier in seiner Welt lebt, hat es keine Vorstellung von Ewigkeit, von Schuld, von Sühne oder von Gott. Der Mensch fragt nach seinem Ursprung und seinem Ziel. Der Mensch betet, er baut Altäre, er bringt Opfer. Der Mensch ist als einziges Geschöpf, die Engel natürlich auch, in der Lage, eine bewusste Person-zu-Person-Beziehung zu Gott einzugehen. Das Herz spricht zum Herzen, das Herz Gottes spricht zu uns und unser Herz möge darauf antworten. Ich muss das hier dann beenden, die Zeit ist schon rum und mache dann bei dieser Frage weiter. Bei der nächsten Folge dann die Folge 17. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Die Fürsprache Mariens, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, vor allem unserer Schutzengel und Schutzpatrone, segne und beschütze Sie, der allmächtige Gott. Ich steige in Ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde, lieb uns allen deinen Segen, gib. Amen. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde, lieb
uns allen deinen Segen, gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias, vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.